Thema von heute bei Fact ist der Shakespeare, William. In der wissenschaftlichen Shakespeare-Forschung herrscht allgemein und so gut wie ausnahmslos die Auffassung, dass Zweifel am Shakespeares Autorenschaft aus grundlos anzusehen sind. Die anhaltende Urheberschaftsdebatte um William Shakespeare kommt von dem her, dass seit mehr als 150 Jahren ging um Forscher auftreten, die ausserhalb der akademisch institutionalisierte Shakespeare-Forschung standen, die anzweifeln, dass all die im Shakespeare zugewiesenen Werke von ihm sind. Was dran ist an der ganzen Geschichte, klären wir heute hier bei Fact is auf. In der wissenschaftlichen Shakespeare-Forschung herrscht allgemein und so gut wie ausnahmslos die Auffassung, dass Zweifel am Shakespeares Autorenschaft aus grundlos anzusehen sind. Die anhaltende Urheberschaftsdebatte um William Shakespeare kommt von dem her, dass seit mehr als 150 Jahren ging um einen Forscher auftreten, wo ausserhalb von der akademisch institutionalisierte Shakespeare-Forschung standen, wo anzweifeln, dass all die im Shakespeare zugewiesenen Werke von ihm sind. Was dran ist an der ganzen Geschichte, klären wir heute hier bei Fact Is auf. Der neue Film von Roland Emmerich, Regisseur von Blockbuster wie The Day After Tomorrow oder Independence Day, gefällt sich neuerdings aus Literaturwissenschaftler. Und so wartet er gerade mit den sensationsträchtigen Thesen auf, dass alle unter dem Namen William Shakespeare erschienenen Werke nicht vom Shakespeare selber sein, sondern von einer anderen Person. Können Legionen hoch angesehener Anglistikprofessoren tatsächlich irre und einen Actionregisseur am Ende recht haben? Zu Emmerichs Verteidigung muss gesehen werden, dass die Verschwörungstheorie um die Autorenschaft von den Shakespeare-Werken an gewisse Traditionen vorweisen. Seit dem 19. Jahrhundert nämlich argumentieren ein paar wenig Unbeugsame, es gäbe allzu grosse Lücken in den historischen Aufzeichnungen von Shakespeares Leben und es sei kein von ihm geschriebener Brief erhalten oder bekannt. Somit sei der Shakespeare in Wahrheit als Pseudonym für einen anderen Dichter, so lautet die These. Seit einer Veröffentlichung von einem Lehrer J. Thomas Looney im Jahr 1920 wird demnach der Edward de Vere, 17. Earl auf Oxford aus echter Shakespeare portiert. Genau hier knüpft der neue Emmerich-Film Anonymous an. Der Erfolgsregisseur mischt gekonnt ein paar politische Intrigen, verbotene Romanzen am königlichen Hof und machthungrige Aristokraten bei, um einen rasanten Thriller abzuliefern. Die Tatsache, dass die oxfordianische Theorie von der gesamten etablierten Shakespeare-Forschung verworfen wird, stört den Emmerich offenbar herzlich wenig. So geht es auch allen zusammen, wo der Verschwörungstheorie Zuspruch geben. Aber selbstverständlich ist auch das Material zu gut, um nicht einen Film daraus zu machen. Und so sitzt er jetzt da, der erfolgreichste europäische Hollywood-Star, und listet gerade ein paar Gründe auf, wieso dass der Shakespeare ein Schwindler muss sein. Hier ein paar Auswahlaussagen von seiner These. Obwohl seine Eltern beide Analphabeten waren, hat der Shakespeare zu Lebzeiten den grössten englischen Wortschatz aller Zeiten benutzt. Merkwürdig ist nur, dass seine beiden Kinder, Susanna und Judith, weder lesen noch schreiben gelernt haben. Ein weiterer Punkt ist, die grösste literarische Schatzsuche der Geschichte hat keine einzige handgeschriebene Zeile von Shakespeare erbringen können. Das also ein weiterer Grund, den er anführt. Oder eben auch die Verschwörungstheoretiker. Der Shakespeare beschreibt italienische Städte, das französische Hofleben und die Zeiten und Brüche von fremden Ländern. Doch es existiert kein einziger Nachweis, wonach der Shakespeare England je verlassen hätte. Auch das ist um einen Grund, der angeführt wird. In seinem Testament erwähnt er mit keinem Wort irgendwelche Bücher oder Manuskripte. Kann ihm sein Lebenswerk dermassen gleichgültig sein? Das ist die Frage, die Emmerich und die Verschwörungstheoretiker auch stellen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass im Alter von 46 Jahren der Shakespeare sich zur Ruhe gesetzt hat und nach Stratford Upon Avon zurückgegangen ist und bis sein Lebensende kein Gedicht, kein einziges Sonett mehr geschrieben hat. Man muss kein Literaturwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass hier mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Der Emmerich wendet moderne Wert- und Moralvorstellungen und subjektive Ansichten auf eine historische Figur an, die er nicht persönlich kennt hat. Unverständlich, dass Shakespeare seinen Töchtern das Lesen und Schreiben nicht beigebracht hat, aus heutiger Sicht ganz gewiss. Im elisabethanischen England ist das aber der Normalfall. Und selbst wenn Shakespeare nie nach Italien gereist ist, so sollte es dennoch möglich gewesen sein, akkurate Beschreibungen über die dortigen Seiten bekommen zu haben. Recherche nennt man das, Herr Emmerich. Jawohl, das könnte man etwa entgegnen auf seiner waghalsigen Theorie, die er stützt natürlich auf diesen Aussagen von den Verschwörungstheoretiker, wo einerseits eben die einen behaupten, der Shakespeare hat es wohl gegeben, ist aber nicht der Urheber von diesen Werken gewesen. Andere behaupten, der Shakespeare ist jemand ganz anders gewesen, wo man heute noch nicht weiss, wer es wirklich gewesen ist. Weiter andere sagen, Shakespeare, das ist ein Pseudonym von einem Adeligen und so weiter und so fort. Mir durchleuchten heute die ganze Sache noch ein bisschen weiter ins Detail, gerade nach dem nächsten Stück im Soundtrack zum Film Shakespeare in Love, was ja auch schon eine ziemlich eigenartige Verfilmung war vom Leben von Shakespeare. Aber immerhin, der Film war ein Blockbuster und hier also der Soundtrack zu dem Film von Stephen Warbeck. Thank you.
Thank you.
jetzt widmen wir uns kurz im Edouard de Vere, im 17. Earl of Oxford. Ich habe den vor der Pause schon mal erwähnt. Und zwar wird der Edouard de Vere auch im Zusammenhang mit der Debatte um die Urheberschaft von den Stücken von Shakespeare genannt. Innerhalb von der sogenannten Urheberschaftsdebatte, die ausserhalb von der eigentlichen Shakespeare-Forschung geführt wird und in der behauptet wird, dass sie unter dem Namen William Shakespeares erschienene und weitere ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeschriebene Werke nicht von dem Shakespeare selber sei, sondern von einer anderen Person. Seit der Veröffentlichung von J. Thomas Looney im 1920 wird eben der De Vere aus den häufigst genannten Kandidaten aus eigentlichen Verfasser genannt. Eindeutige dokumentarische Belege, die De Vere mit dem Werk Shakespeares in Verbindung bringen, gibt es für die Theorie nicht. Aus Argumenten werden eine Reihe von Ähnlichkeiten angeführt, die zwischen Ereignissen im Shakespeares Stück und im Lebenslauf von Lord Oxford aus dem Werk herausgelesen werden. Die Shakespeare-Forscher bestanden jedoch darauf, dass die angebliche Verbindung reine Mutmaßungen sind und auf einer anachronistischen Auffassung von Dichtung aus Medium autobiografischer Aussagen beruhen und dass die Anerkennung Oxfords dichterischer und dramaturgischer Fähigkeiten durch seine Zeitgenossen bescheiden sei. Ein Haupteinwand ist außerdem, dass Oxford bereits 1604 gestorben ist. In der Shakespeare-Forschung aber gilt aus gesichert, dass 11 Stück vom Shakespeare jünger sind. Wir verlassen also den Edouard de Vere mit der grössten Wahrscheinlichkeit eben, dass er nicht wirklich der Shakespeare war oder sogar am Rand etwas mit dem Shakespeare zu tun hätte.
In my life when I was going insane trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, yeah, I thought I could leave but couldn't get out the door. I was so sick and tired. And I would die.
Ungeachtet von der Frage, ob der Shakespeare wirklich der Verfasser gewesen ist von diesen vielen ihm zugeschriebenen Werken, ist zumindest seine Existenz bezeugt. Leider nicht so viel mehr, was zum einen die altbekannte Frage um die Urheberschaft von seiner Werke aufwirft, zum anderen den Kinoerfolg Shakespeares in Lauf gestattet, sein ganz eigenes Bild vom Barden zu entwerfen. Obwohl ihm Shakespeares Leben besser bezeugt ist als viele von seinen Zeitgenossen, lässt sich seine Biografie nur in groben Umrissen rekonstruieren, besonders was die Zeit sind von seiner späten Jugend betrifft. Der William Shakespeare ist laut Kirchenregister am 26. April 1564 in Stratford-on-Avon in Warwickshire getauft. Sein Geburtstag wird heute der Einfachheit halber auf den 23. April datiert. Ist der Shakespeare doch am gleichen Tag im Jahr 1616 gestorben. Also ich verstehe das nicht genau, wieso dass man das geändert hat. Er ist am 26. April geboren und am 26. April gestorben. Und das, damit es einfacher verständlich sei, hat man einfach das Geburtsdatum geändert auf den 23. April. Völlig absurd, aber voilà, so ist die Geschichte so. Sein Vater, der John Shakespeare, ist ein angesehener Landwirt und Händler gewesen. Er ist 1565 zum Stadtrat gewählt worden und ist später sogar Stadtverwalter gewesen. Heute vergleichbar mit der Position des Bürgermeisters. Aufzeichnungen berichten von ein paar Fehlschlägen in den Geschäften, die zwischenzeitlich auch zu der Verarmung der Familie geführt haben. In Williams Mutter, die Mary Ardeen of Wilmcote, entstammt von einem alten, aber unbedeutenden Adelsgeschlecht und ist Erbin von einem kleinen Stück Land gewesen. Entsprechend von der damaligen sozialen Gefüge dürfte die Heirat Mary Ardeens für John einen Aufstieg in der lokalen Hierarchie gleichgekommen sein. Etwas noch zum Williams Jugend. Stratford-on-Avon hat eine kleine Schule gehabt, aber allerdings von gutem Ruf. Die Teilnahme war frei gewesen, da der Unterhalt von der Schule vom Bezirk gedreht worden ist. Die Tatsache und die Amtsposition vom Vater lässt vermuten, dass der William eine gute Ausbildung gehabt hat. Die Ausbildung hat sich zur damaligen Zeit auf das Studium der latinischen Sprache, Dichtung und Geschichte konzentriert. Der William hat keine Universität besucht. Ob das finanzielle Gründe gehabt hat, kann heute nicht mehr beantwortet kommen. Im Jahr 1582, im Alter von ganzen 18 Jahren, hat er die einiges ältere Anne Hathaway geheiratet. Wenig genau wo, ist nicht detailliert bekannt. Allerdings registriert das bischöfliche Sekretariat von Worcester eine Schuldverschreibung aus Sicherheit für eine Heiratslizenz von William Shakespeare und Anne Hathaway von Stratford. Am 26. Mai 1583 ist in Stratford in Williams Tochter Susanna, am 2. Februar 1585 seiner Zwillinge Hamnet und Judith getauft worden. Der Hamnet, im Shakespeares einziger Sohn, ist im Alter von 11 Jahren gestorben. Seine Todesursache ist nicht bekannt. Jetzt noch etwas zu den frühen Jahren von William Shakespeare. Wenn genau der Shakespeare nach London übergesiedelt ist, ist auch nicht bekannt. Es gibt ein paar Berichte, die sind allerdings erst lang nach seinem Tod schriftlich niedergelegt. Es gibt einige Berichte, die von Problemen mit dem lokalen Adel berichten, von Diebstahl oder einer Tätigkeit als Schulmeister an der örtlichen Schule und verschiedenen Hilfstätigkeiten in seiner ersten Zeit in London. Jedenfalls ist keine zuverlässige Dokumentation vom Shakespeares Wirken in den Jahren zwischen 1585 und 1592 bekannt. 1592 hat er es bereits geschafft, sich aus angeblicher Emporkömmling den Neid von anderen Dramatikern zuzuziehen. Der Graham Greene, ein Dramatiker, verfasst auf seinem Sterben im Jahr 92 folgende Worte, beziehungsweise grob übersetzt, bezieht sich der Green auf eine Krähe, die sich mit seinen Federn schmücke und meint damit eindeutig den jungen Shakespeare. Die Worte erscheinen nach dem Greens Tod, versehen mit einem Vorwort von einem gegenseitigen Bekannten, in dem der Shakespeare entschuldigt und seine Begabung betont. Das zeigt auch, dass Shakespeare es durchaus verstanden hat, sich wichtige Freundschaften zu sichern, wie auch die spätere Freundschaft mit dem Henry Wriothesley, im dritten Earl von Southampton. Ihm hat der William auch seine erste veröffentlichte Gedichte Venus und Adonis und The Rap of Lucrezia gewidmet. Ab 1594 gehört er als Schauspieler den Lord Chamberlain's Man an. Die Truppe hat mit dem Richard Burbage den besten damaligen Schauspieler besessen, später das beste Theater, nämlich das Globe, und den besten Dramatiker, den William Shakespeare. Ein Beweis für einen stetigen Wohlstand von William war 1596 die Bewilligung von einem Familienwappen. Das Wappen prangt auf das Shakespeare-Denkmal in der von 1623 errichteten Kirche zu Stratford. Außerdem hat er ein grosses Haus am Rand von Stratford gekauft. Dort hat er sich dann 1611 zurückgezogen. Ab 1599 hat die Truppe vor allem im eigenen berühmten Globetheater, bei dem der Shakespeare auch finanzieller Teilhaber war, gespielt. Der Shakespeare hat aus gewandter Geschäftsmann gehalten. Aus seinem Privatleben sind nur wenig Details bekannt. Private Briefe sind nie ans Licht von der Öffentlichkeit gelangt. Den letzten Willen hat der Shakespeare am 25. März 1616 verfasst und liegt noch aus Original vor. Im ausführlichen und sehr detaillierten Dokument hinterlässt er den grössten Teil von seinem beträchtlichen Vermögen im Sohn von seiner älteren Tochter, die mit dem Thomas Queenie verheiratet war, im Sohn vom Shakespeare-Freund Richard Queenie. Aber auch die zweite Tochter, die mit dem John Hall, einem angesehenen Mediziner aus Stratford, verheiratet war, und natürlich Anne Hathaway, ist entsprechend bedacht worden. Die Unterschrift unter dem Dokument ist bereits mit zitternder Hand geschrieben. Der Erblasser ist also bereits schwer krank. Der William Shakespeare ist, wie eingehend gesehen, am 23. bzw. 26. April 1616 gestorben. Er ist im Chor von der Gemeindekirche zu Stratford begraben. Seine Grabtafel schmückt keinen Namen, nur ein paar Zeilen, die möglich von ihm selber sind. Im Shakespeares Todesursache ist nicht unmittelbar bekannt. Etwa 50 Jahre nach dem Shakespeares Tod notiert allerdings der John Ward, er war Vikar von der Holy Trinity Church in Stratford, in seinem Tagebuch: Shakespeare, Drayton und Ben Jonson hatten ein fröhliches Zusammentreffen und tranken dabei anscheinend zu viel, denn Shakespeare starb an einem Fieber, das er sich dabei zugezogen hatte. Die Nachricht wird heute meistens aus unverbürgten Anekdoten eingeschätzt. Ihr wahrer Kern könnte jedoch dort drin liegen, dass im Shakespeares Todesjahr eine Typhus-Epidemie grassiert hat, so dass der Dichter der Krankheit hätte zum Opfer können gefallen sein. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik und danach erzählen wir noch ein bisschen etwas zum Shakespeare aus seinen Werken.
So bright and true. alive, feelings like never before. Since we're in love, I know my way. Want you to stay with me like never before. Before you came, love was a game with open rules, changing its mind every day. I wish for luck, never break up, always wake up and be in love. Let's keep the light forever true, forever you. The light is in this diamond ring, forever you. Take part of me, become a part of my life. Since we're in love, I know my way. Want you to stay with me like never before. Let's keep the light forever true, forever you.
Shakespeare war ein Virtuos von seiner Sprache. 17.750 verschiedene Wörter zählt man in seinem Werk. Charakteristisch für Shakespeare ist die stilistische Vielfältigkeit, die vom niedrigsten bis zum höchsten allen Registern der Sprache gleichermaßen berücksichtigt. Zum Shakespeares Zeit ist Sprache grammatisch, orthografisch und in der Aussprache noch nicht so fixiert, wie es seit dem 18. Jahrhundert zunehmend der Fall ist. Es war viel eher als heute möglich gewesen, neue Wörter zu prägen, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergeben hat. Viele Wörter, die heute ganz alltäglich sind, sind zum ersten Mal in einem von seinen Stücken belegt. Der Eindruck, dass der Shakespeare mehr neue Wörter erschaffen hat als jeder andere englische Dichter, geht aber zum Teil darauf zurück, dass das im 19. Jahrhundert entstandene Oxford English Dictionary mit Vorliebe Shakespeare-Zitat aus Erstbeleg angegeben hat. Der Shakespeare war in erster Linie Dramatiker. Verfasst hat er daneben auch versepische Werke sowie Sonette. Der erste Versuch von einer Gesamtausgabe von seinen Werken ist posthum in Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies, der sogenannten Folio-Ausgabe, erschienen. Die enthalten 36 Dramen, darunter 18 zuvor unpublizierte, als Vorwort vom Herausgeber sowie Lob- und Widmungsgedicht. Die üblicherweise angegebene Zahl von seinen erhaltenen Dramen beläuft sich auf 38. Nicht erhalten ist das im Jahr 1612 aufgeführte Drama Gardenio. Ebenfalls nicht mitzählt, wird die Mitarbeit am Sir Henry Moore, das von mehreren Autoren verfasst worden ist. Im Shakespeares Teilnahme ist aber in neuerer Zeit ging um mich in Zweifel gezogen gekommen. Areia von Dramen sind im Shakespeare seit der dritten Folienausgabe 1662 zugeschrieben worden. Abgesehen von Perikles, wo aus authentisches Werk akzeptiert wird, wo der Shakespeare zusammen mit dem anderen Autor geschrieben hat, gelten die aus Apokryphen bezeichneten Stück schon lange nicht mehr als Kandidaten für die Aufnahme unter die echten Werke vom Shakespeare. In der Forschungsdiskussion werden laufend Zu- und Abschreibungen weiterer Werke erwogen, sowie die Zusammenarbeit von anderen Autoren an seinen Werk bzw. die Kollaboration Shakespeares bei den Werken anderer Autoren diskutiert. Die jüngsten vorgeschlagenen Zuschreibungen betreffen Edward III. Und Double Falsehood. Hier eine kurze Zusammenstellung von seinen Werken. Ich hoffe, ich kann noch da einen gewissen Überblick verschaffen. Also er hat Historiendramen geschrieben, zum Beispiel König Johann, Heinrich der VIII., dann die York-Tetralogie vom Heinrich im 6., Teil 1 bis 3, Richard III., dann haben wir die Lancaster-Tetralogie, Richard II., Heinrich IV., Teil 1 und 2, Heinrich V. Er hat Komödie geschrieben, die Komödie der Irrungen, Verlorene Liebesmüh, der widerspenstigen Zähmung, Zwei Herren aus Verona, Ein Sommernachtstraum, Der Kaufmann von Venedig, Viel Lärm um nichts, Wie es euch gefällt, Die lustigen Weiber von Windsor, Was ihr wollt, sehr bekannte Komödie, den Problemstück hat er geschrieben, Troilus und Cressida, Ende gut, alles gut, Maß für Maß, oder Romanze, Perikles, Prinz von Tyrus, Ein Wintermärchen, Zimbeline und Der Sturm. Tragödie hat er natürlich auch geschrieben, für das ist er sehr bekannt worden. Titus Andronicus oder eben Romeo und Julia. Römerdramen hat er geschrieben, Julius Caesar, Antonius und Kleopatra und Coriolanus. Spätere Tragödien sind natürlich dann die Klassiker Hamlet, Othello, König Lear, Timon von Athen und Macbeth. Versdichtungen kennt man sicher Venus und Adonis, Lucretia, der liebenden Klage, der verliebte Pilger, der Phönix und die Turteltaube und Sonette. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich in der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch, der David Ewischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anrufe, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen habt, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaut das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung am Mittwoch, am Tag darauf also, jeweils am 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wäre es gewesen. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
Both dirty, both mean, Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Oh, Julie, when we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Du bist auf dem richtigen Weg mit Radio Kaiserreich. Morgenshow. Die Morgenshow auf Radio Kaiserreich.
Ab 1.12.2011 auf eurem Lieblingssender. Morgenshow auf Radio Kaiserreich ab dem 1. Dezember 2011 live auf eurem Lieblingssender.